willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Mittelständisch, dem Podcast für mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer. Und einen ganz tollen mittelständischen Unternehmer habe ich heute hier zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Cristiano Castro.
Dankeschön für die Einladung, Simon.
Sehr gerne. Wie immer wechsle ich nach der förmlichen Vorstellung zum lockeren Cristiano. Warum bist du eigentlich heute hier? Die Firma Castro Seafood ist ja bekannt und du darfst heute hier sprechen. Warum eigentlich?
Weil du mich eingeladen hast.
So war es, ja.
Ja, die Firma Castro Seafood, die ich vor 18 Jahren gegründet habe, gehört mittlerweile zu 80% die Nordwestgruppe.
Ja, stimmt.
Hier zu euch.
Die Information liegt mir auch vor. Die,
ja. Angeblich benehme ich mich immer noch so, als wenn die Firma mir gehören würde, ganz alleine.
Unvorstellbar.
Ja, alles andere ist, glaube ich, ja, nicht möglich.
Wärst nicht du, ne?
Ja, nein, nein.
Du bist ein Vollblutunternehmer. Ich glaube, das kann man genauso sagen. Also wer dich kennt und ich kenne dich jetzt seit 5 Jahren und in den letzten 2 Jahren haben wir uns ja deutlich besser kennengelernt. Und alle, die ich kenne, sagen, Cristiano ist Vollblut, der ist mittendrin, der ist dabei. Da würde man ja sagen, Mensch, Vollblutunternehmer kommt bestimmt aus einer Unternehmerfamilie und so. Aber dein Werdegang ist ein ganz anderer. Wollen wir mal anfangen mit der Geburt?
Ja, das ist bei mir immer so. Also ich vergleiche mich teilweise mit meiner Oma.
Ja.
Ja, also meine Oma konnte nicht lesen und schreiben und ist nie zur Schule gegangen.
Ja.
Ja, und war ihr Leben lang selbstständig.
Ja. Cool.
Ja,
ist doch mega.
Wie ist das möglich? Ja, Oma hatte einfach den Ehrgeiz, sie nimmt sich eine Schiebkarre, fährt zu dem Fischereihafen, da wo ich herkomme, und nimmt sich eine Kiste Fisch, bezahlt die in bar,
ja,
und läuft einfach durch die Straßen und verkauft diesen Fisch.
Dafür musst du weder lesen noch schreiben können. Du musst einfach Geschäftssinn haben und fleißig sein.
So, ne? Ja, und ich habe schon als Kind bei Oma mitgeholfen. Das heißt, Oma hat auch, wo ich, glaube ich, laufen gelernt habe, hat Oma schon Getränke am Strand verkauft. So wie man das von Marokkaner kennt, die irgendwas am Strand verkaufen. Hat Oma, wir haben 50 Meter vom Strand, bin ich zur Welt gekommen.
Im schönen Portugal.
Im schönen Portugal.
Ja.
Und Oma hat diese Geschäftsidee gehabt, sich am Strand hinzustellen und einfach Getränke zu verkaufen. Und wir als Kind und damals schon mit meiner Mutter, dürften wir mit Eimer am Strand rumlaufen und Getränke verkaufen. Dafür dürfte ich am Ende des Tages eine Cola trinken.
Ja.
Dafür haben wir das gemacht tatsächlich. Heutzutage rückblickend sagt man, du hast schon als Kind irgendwie mitgearbeitet. Ja, weil man fragt, wann hast du angefangen zu arbeiten und so. Das ist erschreckend, aber ich habe schon als kleines Kind angefangen zu arbeiten, ja? Was andere heute Arbeit nennen.
Ich tatsächlich in der Grundschule. Ich habe in der Grundschule folgendes Geschäftsmodell entwickelt. Ich hatte ja meinen eigenen Rucksack, so einen roten Scout-Rucksack, ne? Also Ranzen hieß das ja damals, die waren noch so viereckig.
Ja.
Ne? Und ich habe tatsächlich Geschäftsmodell entwickelt. Ich habe einen mir vor die Brust geschnallt, meinen eigenen auf dem Rücken, links einen und rechts einen von Mädels und habe denen die Schulranzen zur Schule getragen. Und mein Lohn dafür waren 2 Pfennig pro Ranzen.
Du wolltest
Ranzen.
Nur ein Küsschen haben.
Gab's, glaube ich, auch, ja.
Es ist tatsächlich so, also ich bin aus verschiedensten Gründen aus dem Leben gerissen worden. So mit 12 haben meine Eltern dann gesagt, Papa war ja schon 74 nach Deutschland gekommen und ist zu See gefahren. Später war er Mechaniker auf so einem Schiff und 86 ist die Familie nachgekommen, damit wir ein bisschen mehr zusammen sind auch. Ja. Mama hat damals gesagt, 2 Jahre und dann kommen wir wieder zurück.
Okay.
Ja, ist 40 Jahre mittlerweile her. Ich bin mit 12 nach Deutschland gekommen und habe tatsächlich schon mit 12,5 oder so, habe ich schon die Fischereihafen, die Fischwagens gewaschen von den Fischhändlern, die immer montags gekommen sind, den Fisch eingekauft haben. Und freitags kamen sie ja wieder von ihrer Fischtour. Und ich habe als Schüler gesagt, ich suche mir einen Nebenjob so und bin da tatsächlich freitags zu den Fischwagens gegangen und habe gesagt, für 20 Mark wasche ich dir den ganzen Fischwagen. Und da haben die gesagt, dann kann ich lieber Wein trinken gehen. Und ich habe das sehr gut gemacht, dass ich am Wochenende teilweise 5, 6 Fischwagens gewaschen habe.
Wow.
Als 13-Jähriger, ja. Also dementsprechend mal 20 Mark pro Fischwagen.
Wahnsinn.
War ein guter Lohn, ja.
Ja, super.
dementsprechend hat sich so dieses Selbstständige immer weiterentwickelt bei mir. Ne? Also ich habe dann mit 15 Jahren im Fischereihafen angefangen zu arbeiten. Damals in einem sehr großen Produktionsbetrieb mit 7 Filetierlinien. Ja. Bei mir stehen 2 oder bei uns stehen 2 Linien. Mhm. Damals waren das 7 Filetierlinien, die da jeden Tag gerackert haben.
Alles von Hand aber, oder?
Damals? Nee, mit Maschinen auch schon.
Tatsächlich schon Maschinen?
Ja, nicht so modern wie heute, aber schon mit Maschinen. Und das, was ich damals da gelernt habe, das übe ich heute aus, seit 18 Jahren. Und ich hatte aber damals auch schon mit 15 angefangen. Mit 17 habe ich den Betrieb geleitet mit 120 Mitarbeitern. Und mein Chef hat aber eine Hand dazu zu übertreiben damals. Hm. Das war der Klaus Erhard. Der war so ein bisschen großwahnsinnig.
Ja.
Und der war tatsächlich, der ging immer alle 2-3 Jahre pleite. Und dann hat er sich aber immer eine Person besorgt, wo er wieder einen Betrieb gründet und dass das weitergeht. Die Banken haben auch immer wieder mitgespielt. Also die neue Person hat mit der alten nichts zu tun, das geht ja irgendwie weiter.
Verrückte Zeiten.
Ja. Verrückte Zeiten. Ich habe das alles mitgemacht und irgendwann mit 22, 23 habe ich gesagt, der Fischereihafen kann mich mal.
Genug Fisch war, aber genug geleitet.
Genug mit Fisch und bin tatsächlich, hab eine Kneipe aufgemacht. Also es gab eine Kneipe, die stillgelegt war, so eine portugiesische uralte Kneipe. Die ging irgendwann pleite und dann habe ich gesagt, wenn ich mal ein Café, wir nennen das nicht Kneipe in Portugal, wir nennen das Cafés, weil zu jedem portugiesischen Café gehört eine ordentliche Espresso-Maschine, wo man ordentlich Espresso trinken kann, wie man den aus Italien kennt oder so.
Ist ja auch Lebensmittelpunkt. Ich glaube, in der portugiesischen Kultur ist dieses, wir treffen uns im Café,
im
ganz
Café
tief verankert. Ne?
Das ist wie das Amen in der Kirche.
Spielt sich alles ab, ne?
Die Leute verlassen jeden Tag hier ein Haus in Portugal und gehen ihnen Espresso trinken, also ihren Kaffee trinken.
Ich hatte mal einen portugiesischen Mitarbeiter und der hat mir erzählt, ich fahre jetzt 6 Wochen nach Portugal zur Familie. Und dann habe ich gesagt, was machst du denn da? Da sagt er, ach, ich sitze eigentlich den ganzen Tag im Café. Da spielen wir Karten, da reden wir und dann gehen wir abends was essen und so. Also es ist wirklich ein zentraler Anlaufpunkt.
Mittelpunkt,
ne?
ja. Ist tatsächlich so in Portugal. Und so, deswegen nenne ich auch Café und nicht Kneipe, was ich damals gemacht habe, weil das ja auch zu 80% so für die Portugiesen waren.
Ja.
Also die Portugiesen gehen immer zum portugiesischen Café, auch hier in Deutschland.
Ja.
Und das habe ich 4,5 Jahre gemacht. Mhm. Sehr harter Job.
Ja.
Also gerade mit 23, ich bin mit 24 Vater geworden, hatte eine Kneipe, Café, wie man es nennen will. Ja. Sehr jung, also meine Freunde waren alle feiern. Ich muss
da sein. Ne?
Hinterm Tresen bleiben.
Ja.
Sehr harte Zeit, wo ich, glaube ich, nach 3 Jahren gesagt habe, ich muss mich davon lösen. Das ist nichts für mich. Habe ich dann auch nach 4,5 Jahren gemacht und ich hatte oft den Gedanke in meinem Leben, dass ich zurück möchte nach Portugal.
Zurück. Wegen des Wetters vermutlich. Oder Lebensart.
Was das ist die Lebensart von den Portugiesen. Die leben einfach so locker da. Der Portugiese in Portugal läuft aneinander vorbei und bleibt einfach stehen und unterhält sich eine Stunde mitten auf der Straße.
Mhm.
Das vermisse ich in Deutschland.
Ja. Immer noch.
Immer noch.
Immer noch, ja.
Weil wenn ich da bin, ich das immer wieder erlebe, dass ich Menschen sehe, die sind gerade auf dem Weg irgendwo hin und trotzdem nehmen sie sich die Zeit, dass man sich eben in Ruhe unterhält.
Entschleunigter als hier. Ne?
Also wenn meine Mama morgens sagt, ich gehe Brötchen holen, kommt sie 1,5 Stunden später wieder und sagt, ich habe Maria getroffen, die getroffen und über Gott und die Welt wird das so, ja.
Und der Deutsche säß am Frühstückstisch und würde sagen, wo bleiben meine Brötchen?
Industrieland nennen wir das hier. Ne? Das muss immer alles sehr beschleunigt sein.
Ja,
ja, damals dann mit 28 oder so, oder 27 habe ich dann die Kneipe aufgegeben, den Café. Und ein guter Freund von mir hat mich damals erfolgreich überredet, eine Tankstelle als Pächter mitzumachen. Ihm hat ein bisschen das Geld gefehlt und ich habe da mitgeholfen. Also der hat gesagt, wenn du dein Geld mitbringst, könnten wir das als Pächter machen. Mhm. Haben wir tatsächlich gemacht. 2 Jahre habe ich eine Tankstelle geführt. Ja, als Tankstellenpächter. Witzig, wenn ich das so beispielsweise erzähle. Das ging nach hinten los. Also okay, der dann, Partner...
dann war die Aussage, wenn du dein Geld mitbringst, kann ich es ausgeben.
So ungefähr. Ja, so ungefähr.
Keine guten Geschäftsmodelle
eigentlich. Keine guten Geschäftsmodelle. Auf jeden Fall bin ich da rausgetreten, wieder nach 2 Jahren. Und ich habe gesagt, ich gehe nach Portugal. Mhm. Da war ich...
Knapp Anfang 30.
Ne? Knapp Anfang 30. Und da habe ich gesagt, ach, weißt du was, ich habe noch eine Eigentumswohnung gehabt, die ich ganz früh gekauft habe. Dadurch, dass ich immer fleißig gearbeitet habe, bin ich auch, habe ich auch Geld gespart und habe schon mit 18 damals mit meinen Eltern zusammen eine Eigentumswohnung gekauft.
Das muss man sich mal überlegen. Du kommst mit 12 hierhin, sprichst ja die Sprache nicht komplett neu und mit 18 kaufst du mit deinen Eltern zusammen die erste Eigentumswohnung. Das ist so unglaublich.
Ja. Und stark. Ein nagelneuen BMW damals. 318 IS für 65.000 D-Mark.
Bar bezahlt.
Bar bezahlt.
Wahnsinn.
Von der Arbeit tatsächlich. Ja. Und ja, irgendwie war das so, dass nach der Tankstelle ich so ein bisschen nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Mhm. Und ich wollte nur noch diese Eigentumswohnung verkaufen.
Das Geld nehmen, ab nach Portugal.
Das Geld nehmen und einfach nach Portugal und dann, so wie ich eben so bin, irgendwas werde ich schon machen.
Ja.
Ja. Aber mit dem Verkauf dieser Wohnung hat ein bisschen länger gedauert. Mhm. Irgendwie war die Immobilienpreise zu diesem Zeitpunkt so schlecht, dass ich tatsächlich diese Wohnung mit 50% Verlust verkauft habe.
Okay.
Als was ich gekauft habe. Man fängt irgendwann das Ganze sich schön zu reden. Ich habe auch 15 Jahre da drin gewohnt. Ja. Also hätte ich Miete bezahlt, wäre das mehr gewesen.
Irgendwann passt es schon.
Irgendwann passt schon. So lange rechnen, bis es passt. Aber als endlich diese Wohnung verkauft war, kam tatsächlich auch die Idee, die Dienstleistungsfirma aufzumachen. Ich hatte in dieser Zeit, wo ich versucht habe, meine Wohnung zu verkaufen, habe ich tatsächlich in Fischereihafen wieder gearbeitet. Mhm. Ja, weil ich eben auch ein Typ war, der immer gearbeitet hat.
Mhm, immer was getan.
Immer was getan hat und ich habe eigentlich immer gesagt, nie wieder Fischereihafen.
Mhm. Haben schon viele gesagt.
Ja.
Die wenigsten.
Aber man sagt auch einmal Fischereihafen, immer Fischereihafen.
Ja. Ist was dran, ne?
War so, dass ich und damals hatte tatsächlich ein Michael Becker, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Der hatte eine Dienstleistungsfirma gehabt und ich habe kurzfristig für ihn gearbeitet. Mhm. Und habe ich habe mit ihm sogar die Firma gegründet.
Ja.
Ach. Diese Firma Reibeck.
Reibeck, ja.
Ja, das habe ich mit denen gegründet damals. Also er hat die gegründet und hat mich eingestellt und hatte schon nach 2 Wochen hat er gesagt, du kannst ja auch den Laden alleine führen und so weiter. Und das habe ich auch gerne gemacht, nur der war nicht ganz, wir waren nicht auf einer Augenhöhe. Mhm. Also das heißt, ich habe mich von denen wieder getrennt, habe meine Arbeitsstelle da aufgegeben und habe eigentlich gesagt, also was der kann, kann.
Kann ich auch.
Und wollte eigentlich eine kleine Dienstleistungsfirma aufmachen. Mhm. Ich wollte eigentlich wirklich ein kleines Gehalt wollte ich mir verdienen und wollte ich selbstständig sein, vielleicht sogar ich alleine als Selbstständiger, keinen Angestellten. Mhm. Ja, das ist daraus
kam ein
geworden.
Bisschen anders, ne?
Ja, also tatsächlich 2006 ist dann tatsächlich ein Unternehmen im Fischereihafen den pleite gegangen. Ich habe die Räumlichkeiten und das Inventar übernommen und habe ganz klein angefangen. Hm. Ein Filetiertisch, eine Abziehmaschine, einen alten Stapler und einen rostigen Hubwagen. Ja, so haben wir angefangen. Ein Plan-LKW, ein Planwagen, wo nur eine Tonne draufgeladen werden kann.
Wie viele Leute waren dann tätig am Anfang? 2, 3?
2, 3 Leute.
Und
dann, ja, ich kam mir vor wie so ein Roboter. Ich musste den Fisch beim Kunden abholen, dann habe ich den abgeladen, dann habe ich den auf den Tisch geschmissen, dann habe ich den filetiert mit dem Mitarbeiter zusammen und habe den wieder ausgefahren. Also kein Fahrer da, nichts. Das war immer sehr, sehr... Ich habe schnell erkannt, ich muss größer werden, damit ich mir einen Fahrer leisten kann. Ja? Sonst macht das nicht so viel Spaß. Das war 2006 mit 2, 3 Mann. Wir sind 2, 3 Jahre später sind wir tatsächlich schon das erste Mal umgezogen. Wir explodieren hier mit Arbeit. Wir hatten schon 12 Angestellte in eine 200 Quadratmeter Halle, wo noch diese Inventar drin ist. Und man kann sich überlegen, was da überbleibt, um sich zu bewegen da drin. Ein einziges Kühlhaus. Sind wir das erste Mal umgezogen. Und wo wir das erst in der großen, der neue erste Halle waren, haben wir gedacht, was wollen wir hier? Ist alles viel zu groß.
Wer soll das jemals ausführen? Ja, ne?
Da waren wir dann schon mit, also in der zweiten Halle, die wir angemietet haben, wo wir da ausgezogen sind, 3 Jahre später in der zweiten Halle waren wir schon mit 35 Mitarbeiter.
Wahnsinn.
Und dann sind wir in dieser Betriebsräume, wo wir heute sind, seit 10 Jahren mittlerweile oder 11 sogar. Ja, wir hatten schon mal 78.
Ne?
Momentan liegen wir bei 60, 58. Wir waren aber schon bei 78 und das lief ja auch bombastisch vor Corona. Ne? Ja. Also Corona hat natürlich einen Break.
Klar.
Was heißt ein Break? Casso Seafood natürlich, wenn du bei Null anfängst, ist das natürlich immer eine Story. Wenn du bei Null anfängst, kannst ja nur nach oben gehen.
Ja.
Und wenn es natürlich so eine Weltpandemie kommt,
gibt's
kennt man, glaube ich, in alle Bereiche. Also wir haben dauerhaft tatsächlich 20% verloren.
Ja.
Ne? Und die Geschäfte sind anders geworden seitdem.
Ja. Ja?
Schwierig waren sie schon immer. Aber wenn es anders wird, dann muss man sich erstmal anpassen.
Ja, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, die man als Unternehmer und als Unternehmerin haben muss. Anpassungsfähigkeit an neue Gegebenheiten, weil es gibt immer, finde ich, 2 Typen. Das eine sind die sagen, es ist jetzt so, lass uns mal drüber jammern. Und es gibt die sagen, es ist jetzt so, was kann ich tun? Und in meiner Welt ist das der Unterschied zwischen erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern und Erfolglosen.
Ja, ich habe dadurch, dass ich einen Produktionsbetrieb habe, habe ich jeden Tag damit zu tun.
Mhm.
Ja, was kann ich verbessern, dass ich meine Produktion, wenn ich schneller arbeiten kann, kann ich mehr Geld verdienen als Chef.
Ja.
Wenn ich meine Produktion besser machen kann durch ein Förderband, durch irgendwas, was sich elektrisch hebt oder so, schaffe ich ein besseres Arbeitsklima für meine Mitarbeiter. Und da arbeite ich seit 18 Jahren dran, ja.
Mhm.
Und wir haben auch immer wieder investiert, weil das bleibt einfach nicht aus. Es gibt, es gibt so eine witzige Sache. Es gab im Fischereihafen früher keine elektrische Ameisen, nennen wir das, wo man, ne, kennt man so vom
Hubwagen,
Trocken. Ja, diese, aber diese elektrischen, ja. Also wir haben mittlerweile bei uns, glaube ich, 8 Stück. Und die Dinger sind ständig kaputt. Die bringen echt 2.000, 3.000 Euro Reparaturkosten jeden Monat. Ärgert mich richtig. Aber die Dinger sind einfach nicht für einen nassen Bereich gemacht. Vor 10 Jahren gab es nicht eine einzige E-Karre, also E-Ameise im Fischereihof. Das wurde alles mit einem Handhubwagen gemacht, gezogen. Und das hat sich nie einer beschwert. Ja? Mhm. Und das ist so, stellst du einen dahin und sagst, jeder will nur noch
gibt's
mit
nur
diesen...
Noch
ja, und ich finde das erstaunlich, dass das andere überhaupt nicht mehr geht.
Ja.
Ja.
Wobei ich kenne das auch. Ich habe ja in meiner Jugend im Getränkemarkt gearbeitet und da war es ja immer so, da haben die Leute ihr Leergut zurückgebracht und da waren die Paletten und da hast du es drauf gestapelt und irgendwann waren da 40 oder 50 Leerkästen Wasser drauf. Da hast du so einen Gummi drum gemacht und hast sie nach hinten gefahren. Und am Anfang war das auch noch, wo man so gejubelt hat und das war richtig Arbeit.
Genau.
Und diese E-Ameisen, ich konnte da drauf stehen, wie auf so einem...
Ja, die gibt es auch,
darf man, glaube ich, für die Berufsgenossenschaft nicht, haben aber alle gemacht so. Und da konntest du damit fahren, hoch, Knopf, hat sich das Ding angehoben. Ja. Du warst viel schneller, konntest die übereinander stapeln. Das ging ja mit dem Hubwagen nicht. Ne? Und wenn das einmal da ist, dann packt halt keiner mehr so einen Hubwagen an und sagt, ich juckel jetzt die Paletten dahin.
Ich bin ja noch von den Zeiten, wo ein LKW aus Norwegen kam und der hatte gar keine Paletten. Da waren die Kisten aufgestapelt übereinander von Fußboden bis zur Decke.
Und alles von Hand.
Und alles per Hand. Also da mussten tatsächlich 2-3 Mann rein im LKW und das haben wir dann auf Paletten gepackt, damit der Stapler kommen kann und die reinfahren kann. Mhm. konntest das gar nicht abladen. Ich glaube, würde ich das heute verlangen, würden sie alle kündigen. Ja, die Kisten waren ja nicht ohne damals. Nee. Ne? Die haben ja teilweise 50, 60 Kilo mit Fisch und Eis und Gewicht der Kiste gewogen. Und bei so einem LKW mit 1000 Kisten.
Da hast du schon zu tun, du.
Wir haben damals 10 LKWs die Woche bekommen bei Klaus Erhardt.
Ging auch, ne? Also heute unvorstellbar.
Unvorstellbar. Aber es ging. Unvorstellbar.
Wenn man das jetzt zusammenfasst, Unternehmer gehen ja dann irgendwie von der Oma, also wenn die schon unternehmerisch aktiv war und so, dann kommst du in ein Land, sprichst die Sprache nicht, passt dich wahnsinnig schnell an, versuchst alles aus, guckst, machst eine Tankstelle, machst einen Kaffee. Also ist ja Wahnsinn. Vollkommen gegen das, was man eigentlich so sagt, ne, wenn man einen ordentlichen Beruf erlernen will, dann muss man eine Ausbildung machen oder ein Studium. Und dann muss du bist ja, wie ich selber auch, das grandiose Gegenbeispiel. Man muss gar nicht alles planen, man muss nur das, was man macht, mit Herzblut machen und es wird sich dann schon der Weg zeigen. Glaubst du, dass dieses Unternehmergehen verankert ist in jemanden oder bildet man das aus?
Beides.
Beides?
Beides. Man hat das im Blut und man muss das auch eben aus sich rauslassen. Also es ist auch immer so, als Unternehmer musst du in meinen Augen auch risikobereit sein. Ja. Ja? Ich kenne noch die Zeiten, wo ich vielleicht auch mehr Angst hatte. Es sind schon schlaflose Nächte, die dann daraus entstehen. Ja? Ja. Also was meinst du, wie oft ich nachts wach geworden bin und habe mich gefragt, sollte ich vielleicht jetzt schon zur Arbeit fahren und anfangen vorzufiletieren, weil du irgendwie Sachen angenommen hast,
ja,
wo du sagst, kriege ich nicht fertig.
Wie soll ich das schaffen?
Kriege ich nicht fertig, ja. Und finde das immer witzig, wenn ich auch manchmal treffe, die sich auch gerade selbstständig machen, wenn die so sagen, ja, Schweißausbrüche nachts und so weiter, muss ich immer drüber lachen, weil man das von sich selber kennt. Heute noch, wenn die Geschäfte mal nicht so gut laufen, wie man, oder wenn man nicht so zufrieden ist und man sich so viel Gedanken macht, dann erwische ich mich immer noch, wie ich nachts im Bett liege und dann alles nass geschwitzt, weil man unbewusst sich Gedanken macht. Oder ich kenne das aber mein Leben lang so. Ja. Ich
war nie anders.
Ne? War nie anders.
Bleibt auch, glaube ich, so, weil wenn man so wirklich, und das merkt man bei dir ja, also wenn man dich erlebt im Umfeld, in deinem Laden, wie du mit den Leuten, du hast ja, glaube ich, auch 12 Kameraeinstellungen bei dir auf dem Schreibtisch, wo du jeden Winkel der Produktion, und es kann ja passieren, man sitzt mit dir, dein linkes Auge ist woanders, nämlich auf dem Bildschirm, und dann kommt ganz kurz mal, zack, zum Telefon, du siehst alles, man hat das Gefühl, du kannst diese Bildschirme lesen wie ein Drehbuch. Und sobald was nicht so ist, wie es sein soll, bist du der Regisseur, der zum Telefon greift und sagt, es muss anders laufen.
Themawechsel. Ja, das steckt mir so im Blut. Das ist ja, diese Kameras haben ja auch einen Sinn. Es ist ja nicht so, dass ich da jetzt die Fische zähle, dass da produziert werden. Das können wir auch anders prüfen und analysieren. Sondern es ist tatsächlich auch so, diese Kamerasgeschichte hat sich damit entwickelt, dass das, was wir da auch verarbeiten, uns nicht gehört.
Ja, das sind Werte, ne?
Und das sind Werte, ja, also es gibt Tage, da ist bei uns auch vielleicht sogar 1 Million Euro Ware. Wir versuchen, das einzugrenzen. Ja. Wir haben Kameras überall. Das heißt, bei uns kann auch mal was passieren. Wir würden dahinter kommen, wenn es weh tut und wenn wir es merken.
Kennen wir ja auch von der Logistik, wo wir das Thema auch haben, dass wir gesagt haben, okay, dann meldet sich ein Kunde und sagt, ja, auf der Palette war das und das nicht drauf.
Richtig.
Und früher mussten wir sagen, oh, das ist aber schade. Heute können wir angucken und sagen, nee, die Palette ist gefilmt, die ist, hat das Lager verlassen, das war das drauf, muss unterwegs passiert sein. Allein für solche Themen brauchst du ja irgendwie eine Sicherheit und da sind Kameras und Aufzeichen natürlich ganz hilfreich. Ja.
Richtig, 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 richtig. Also gerade auch da, wo wir LKWs abladen, es passiert auch immer so nachhinein, dass da irgendwie ein Fehler wird manchmal gar nicht in erster Stelle erkannt.
Ja.
Und dann könnten wir, wir haben letztens zum Beispiel eine Woche zurückgespült, um zu gucken, wo ist der Fehler, wo haben wir, waren die LKWs tatsächlich alle da, weil wir was gesucht haben, was uns gefehlt haben. Wir haben es Gott sei Dank später gefunden, aber wir haben diese Möglichkeit.
Ja, das hilft.
Und Da bin ich ganz froh, weil ich glaube, wenn ich diese Kameras nicht hätte, würde ich 5 Kilometer mehr am Tag laufen. Ja. Obwohl ich schon 10 Kilometer pro Tag laufe.
Ich kann sagen, ja, Produktionsfläche ist ja auch groß, ja, und du bist auch ständig,
ja,
in Bewegung.
Ja,
ne?
ja.
Du bist ja auch der Typ von Chef, der einfach sagt, ich kann eigentlich alles, was in diesem Betrieb getan wird, auch noch selbst.
Fast alles. Bin ja ab das Handwerk ja gelernt, Fischwerker, das heißt, ich kann auch jeden Fisch filetieren, selber mit dem Messer. Jede Maschine, die bei mir steht, habe ich den Kauf der Maschine entschieden. Das heißt, ja, ich habe mir auch die Maschine erklären lassen. Ich weiß genau, was sie kann, wie viel Kilo sie schafft. Ist das manchmal witzig, dass, also wenn ich eine Maschine angeschafft habe, weiß ich, was interessiert mich, was schafft diese Maschine die Stunde.
Ja.
Ja, wenn ich einen Auftrag bekomme, muss ich ja den Kunden ja irgendwie sagen können, wie lange brauche ich für diesen LKW zu filetieren, zu portionieren. Oder welche Reihenfolge auch immer. Und man muss das ja auch alles fertig bekommen. Ich meine, so ein LKW zum Beispiel, so ein LKW produzieren dauert von 3 bis 8 Stunden. Kommt drauf an, welche Größe an Lachse da sind. Was machen wir aus diesen LKW? Sollen wir das vakuumieren? Vakuumieren dauert dann wieder 10 Stunden, das Vakuumieren. Das muss alles, weil es gibt Zeiten bei uns, wo das alles auf die letzte Kiste praktisch schon, auf die letzte Palette. Und da reden wir schon, also wir sind auch in der Lage, 100 Paletten Lachs am Tag zu produzieren.
Wahnsinn.
Ja.
Wie viele Tonnen sind das?
60, 70 Tonnen. Ja, mit einer Schicht. Ne? Mhm. Also wir sind in der Lage, das machen zu können. Es kommt mal auf verschiedene, müssen wir 2-3er-Lachse schneiden, dauert das natürlich, können wir wahrscheinlich nur 40 Tonnen am Tag produzieren oder wahrscheinlich nur sogar weniger. Müssen wir 5-6er-Lachse schneiden, ist das natürlich wegen auch ein einziger Fisch, wiegt 5 bis 6 Kilo. Ja, wir haben die Maschinen dazu. Es gibt keine modernere Maschine als die, die wir haben. Mhm. Trotzdem fällt und steht alles mit der Fischqualität auch. Man kann nicht aus einem schlechten Fisch einen guten Fisch machen. Ich kann fast alles, aber nicht alles. Nein, ich bin froh, dass ich gute Angestellte habe, die mir zur Hand stehen. Es gibt tatsächlich, ich bin nicht unbedingt der Bürotyp, ne, obwohl ich keine Wahl habe. Ja. Ich muss auch Büroarbeit machen. Bin aber ganz froh, dass ich fähige Leute habe, die mir da zur Hand stehen.
Tatsächlich ja auch viele Landsleute, die bei dir arbeiten. Ne?
Arbeiten tatsächlich Landsleute. Ich finde, früher, wo ich im Fischereihafen angefangen bin, gab es, glaube ich, nicht einen einzigen Portugiesen, der im Büro gearbeitet hat. Mhm. Mittlerweile kenne ich 3-4 Stück, die im Fischereihafen arbeiten. Das finde ich ganz witzig. Mhm. Ist manchmal ein bisschen doof für die deutschen Kollegen, wenn sich dann so
Portugiesisch,
man neigt immer dazu, dann seine Landessprache, und ich entschuldige mich sehr oft dafür.
Ja.
Ich sage immer, das geht nicht um euch. Ja. Wir sprechen gerade, sagt denen auch klipp und klar, worüber wir uns gerade unterhalten, weil ich habe immer das Gefühl, ich würde mich selber nicht so gut fühlen, wenn jetzt
wer anders
versteht, wenn ich das nicht verstehen würde.
Ja. Wenn man jetzt mal diese relativ steile Karriere sich anguckt, weil wenn du sagst, es gibt jetzt Castro Seafood 18 Jahre, ist korrekt.
19 Jahre dieses Jahr.
Oh, gibt es ja nächstes Jahr eine Feier. Ne?
Ja.
Laden wir uns mal ein. Ja. ab welchem Zeitpunkt war dir eigentlich klar, dass du dabei bist, ein Unternehmen zu bauen, was, und wenn du sagst, selber 60, 70 Mitarbeiter, Umsatzgrenze von 10 Millionen wurde ja irgendwann überschritten, das ist ja schon ein richtig starkes mittelständisches Unternehmen. Ab wann war dir das klar? Weil so wie ich dich kenne, hast du nicht angefangen mit einem Businessplan, wo drin steht, ich steigere mal, sondern das ist ja alles so passiert. Aber wann hast du selber kapiert, mein lieber Gott, was baue ich hier eigentlich gerade für eine Firma?
Ja, das war tatsächlich nicht ganz so, sondern meine Kunden hatten mich teilweise vor der Wahl gestellt. Also tatsächlich, also der Kunde, der mir 10 Paletten Lachse zum Schneiden gegeben hat, hat mir klipp und klar gegeben, also wenn ich dir 20 schicke, musst du sie auch schneiden können, sonst nehme ich dir die 10 auch weg.
Ja. Also unfreiwillig gewachsen.
So ungefähr damals.
Ja.
Ich sage immer wieder, wenn man ganz bei Null anfängt, ist das immer sehr leicht zu steigen. Also finde ich persönlich.
Aber wann war das? Nach fünf Jahren?
Es,
oder
ist,
wann hat
es das ist also, wenn ich überlege, die Deutsche See hat mich nicht gefragt, ob ich die 1000 Kisten Doraden ausnehmen kann oder nicht, sondern die hat mir die einfach da hingestellt, so nach dem Motto. Und wir haben die tatsächlich am Ende gemacht. Also die Kunden haben uns praktisch von hinten gepeitscht und gesagt haben, Castro, wenn du das machst, dann musst du auch das machen. Und so sind wir immer gewachsen. Also wir sind die Kundenforderung sind wir immer nachgekommen und so sind wir immer gewachsen, tatsächlich.
Also tatsächlich bist du ja auch so eine Art Musterknabe im Fischereihafen. Ich selber bin ja 2012 zur Nordwestgruppe gekommen und bin dann auch eingeführt worden in Bremerhaven. Das ist die Fischsparte und so habe ich das kennengelernt. Und immer wenn über Castro Seafood gesprochen wurde, habe ich immer nur eins gehört. Toller Typ, macht einen perfekten Job. Also wirklich wie der Musterknabe der Branche. Das hast du dir aber auch hart erarbeitet. Ne?
Ja, also ich bin dafür bekannt, was wir abmachen, das wird dann auch gemacht. Also ich bin ja auch so der Typ, wenn wir sagen, ich produziere jetzt für dich 1000 Tonnen Lachse und irgendwas ist bei der Kalkulation schiefgelaufen und du würdest sagen, ich würde den Kunden nie im Stich lassen und ich bin immer für den Kunden auch da und das liebt natürlich der Kunde. Ne?
Ja, absolut. Verlässlichkeit, ja. Erreichbarkeit. Klarheit.
Ich arbeite 24/7. Ne? Ja. Also ich habe ja heute frei gehabt. Weil ich, so, ich musste heute nicht nach Fischereihafen, musste zu dir nach Hamburg. Ich musste nicht. Bin sehr gerne hier. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich heute Morgen um 6 Uhr Fisch verkauft. Ja. Mhm. Oder mit Fischleute telefoniert heute Morgen um 7. Und es ist immer so. Es ist jetzt auch nicht anstrengend für mich, dass ich jetzt sage. Ich habe heute Morgen schon um 6, sonst ist es ein normaler Tag, ne?
Ja, weil es Passion ist, glaube ich, ne? Bei dir ist es einfach pure Passion. Du liebst mit jeder Faser das, was du tust. Nicht immer unbedingt um 4 Uhr aufstehen, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, hurra. Aber ich glaube, dein Wirken als solches, das, was du hast einfach deine Bestimmung gefunden in dem, was du tust. Und das ist ja glaube ich, was einen einfach glücklich macht, oder?
Ja, definitiv, definitiv. Also es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und sage, scheiße, ich muss zur Arbeit, sondern ich gehe auch da drinnen auf. Mhm. Ja, das ist mein Leben, ja. Mhm. Deswegen, also ich habe früher immer gesagt, wenn ich den Laden hier eines Tages verkaufe, dann von heute auf morgen und dann will ich auch damit nichts zu tun haben, weil, wenn es mir nicht gehört, dann will ich das, also das habe ich so schnell gemerkt, dass so froh darüber, dass ich noch weitermachen dürfte, alles andere wäre völlig nach hinten gegangen. Ja?
Nein, das ist so. Wenn man etwas geboren hat und du hast diese Firma geboren, die ist aus dir entstanden, das ist ja wie ein Kind. Also tatsächlich ist das so wie das eigene Kind. Und da sagt man ja auch nicht irgendwann, ich gebe das jetzt auf und drehe mich rum, sondern das hat man immer bei sich. Und ich finde, unsere Konstellation ist ja deshalb so genial, weil genau das gelungen ist. Also wir konnten unseren Dienstleistungsbereich, den wir über die Umschlaghalle ja schon sehr, sehr lange anbieten in Bremerhaven, erweitern, um das Thema Filetieren, was ja folgerichtig ist, sich einfach breiter aufzustellen. Aber wir hätten das ja auch nie gemacht, wenn derjenige, der es geboren hätte, nicht an Bord geblieben wäre. Ja,
glaube ich.
Castro Seafood ist Castro, also der Name sagt es schon.
Ja.
Und deshalb, dass du dabei bleibst und weiter mit uns gemeinsam. Also jetzt nicht mehr alleine. Ich glaube, das ist für dich auch eine Umstellung, die positiv wie manchmal wahrscheinlich auch negativ ist, wo man sagt, oha, da ändert sich jetzt ja auf dem Papier was, aber glaube, so richtig hast du nach wie vor das Gefühl, es ist dein Laden und du kannst da wirken und schalten, warten, wie du möchtest und so muss es ja auch sein.
Ich bin sehr zufrieden mit der Konstellation und bin auch sehr damit zufrieden, dass ich weitermachen darf und kann und das werde ich auch machen, solange ich gesund bin, weil es wird genauso, wie du sagst, das ist ist auch für mich eine neue Erfahrung. Ja. Ich habe den Laden zu 80% verkauft, bis bin ich noch da als Geschäftsführer. Und wirklich, ich habe kein Millimeter Gefühl, dass irgendwie hier was anders geworden ist.
Und dann ist es geglückt, weil am Ende muss es genauso sein.
Genauso. Genauso habe ich mir das auch gewünscht.
Ja.
Ja, und bin auch ganz froh, dass das so ist.
Ja.
Aber bevor das man das nicht lebt oder man macht so eine Sache und man macht sich immer Gedanken, was wird daraus und wird das nicht und wie reagiert überhaupt so eine Nordwest auf dies oder das und das ist ja umso schöner, wenn das so nachhin ein, ja, wenn jeder weiß, dass das alles richtig war, was man gemacht hat.
Ja, das Gefühl also, haben wir ja genauso, weil für uns war das ja der wesentliche Bestandteil, ne? Weil ein Laden, der den Namen des Inhabers trägt, wird auch immer dessen DNA tragen und die DNA kann man nicht verändern. Gott sei Dank kann man das nicht.
Ja.
Und uns war ja nur wichtig zu sagen, unser Serviceangebot muss breiter werden. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt Entscheidungen treffen müsste im Bereich Fischfiletieren oder Dienstleistungen, dann gäbe es uns, glaube ich, nicht so lange mehr. Sondern wir brauchen ja wirklich jemand Expertise. Natürlich ist die Aufgabe, das Thema Nachfolge in den Blick zu nehmen. Natürlich ist die Aufgabe, weiteres Wissensträger zu finden, weil alles ist endlich und wenn du in 15, 20 Jahren sagst, so jetzt möchte ich wirklich mal nach Portugal und so, dann muss das ja geregelt sein, aber es muss aus dir selber gestaltet und entwickelt werden.
Ja, und der Fischereihafen, so in meinen Augen ist das ja auch so, dass sowas kannst du nicht irgendjemandem beibringen.
Nee.
Ja, derjenige muss das täglich mitleben. Also wenn ich zurück überlege, was ich auch in die letzten 18 Jahre, was ich jedes Jahr dazugelernt habe, ja, das hätte mir niemanden beibringen können.
Nee.
Niemanden auf dieser Welt. Du musst die Sachen live erleben. Du musst dabei sein. Du musst jeden Tag eine neue Situation im Fisch. Und wenn du immer wieder diese Situation erlebst, auch jetzt für mich, der versucht auch Nachfolger zu finden,
ja,
merke ich immer so, wie willst du das einem Mitarbeiter erklären, wenn diese Situation wahrscheinlich die nächsten 3 Monate oder wenn du Pech hast, ein Jahr nie wieder passiert.
Ja.
Ja, wie soll er darauf... Wie willst du ihm das beibringen, wie er zu reagieren hat auf sowas? Und ich habe tatsächlich viele langjährige Mitarbeiter, ne? Also dafür, dass wir erst uns seit 18 Jahren gibt und wir mit 3 Mann angefangen sind und mal 78 waren, haben wir trotzdem, unsere Führungsleute sind ja fast alle da.
Wahnsinn.
Also ich habe ja Angestellte, ich habe meine Elga Imhoff, die ist seit 17 Jahre dabei. ich habe mehrere Mitarbeiter, die über 10 Jahre da sind. Also ich bin schon stolz auf die. Ne? Also in der Produktion ist das natürlich ein bisschen anders. Auch da habe ich Mitarbeiter, die über 10 Jahre für mich arbeiten, aber da ist mehr Lauf drin.
Ja.
Ne? Also sage ich jetzt mal, die Putzfrau, die findet dann irgendwo einen anderen Job und dann ist sie irgendwo anders. Also muss ich mir eine neue einstellen. Oder ein Produktionsmitarbeiter, passt ihnen das Gesicht des Meisters nicht mehr oder so, dann geht der. Und das ist im Fischereihafen ist das immer so, dass diese Fischwerker, ich würde sagen, von 50% von diesen Fischwerker sind eben auch Wandern unterwegs. Ja, und 50% bleiben dauerhaft denn auch da.
Ja. Aber das ist ja das Rückgrat, ne? Dass man eine gewisse Anzahl an dauerhaften Mitarbeitern hat, die einfach präsent sind. Ne? Wenn du jetzt als Unternehmer zurückblickst und es ist ja noch, wie wir wissen, weil wir noch viel vorhaben, zu früh für so einen Rückblick nach dem Motto, jetzt gebe ich meine Firma, da sind wir ja gar nicht. Trotzdem hast du eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit hinter dir, jetzt auch noch eine breitere, hoffentlich noch erfolgreiche Zeit vor dir. Was sind so die 3 Attribute, wenn du sagst, jeder, der jetzt mit dem Gedanken spielt, Unternehmerin oder Unternehmer zu werden, die dich in dieser Zeit zu dem gemacht haben, was du bist? Ich habe ja, das mache ich ja immer, wenn wir irgendwie bei Firmen einsteigen oder Anteile übernehmen, ich frage ja immer die leitenden Mitarbeiter, wie würdet ihr eure Chefin, euren Chef mit 3 Wörtern beschreiben? Das habe ich ja auch bei euch gemacht. Kann ich gleich was zu sagen? Was ist denn für dich persönlich? Was sind denn so die 3 Attribute, wo sagen, die haben Cristiano zu dem gemacht, was Cristiano ist?
Ja, in erster Stelle Fleiß, ne? In erster Stelle Fleiß ist das so. Ich will nicht sagen, ich habe nie Angst gehabt vor das, was ich mache. Ich habe meinen höchsten Respekt, aber ich habe es gemacht.
Ja.
Und ich stand immer dahinter, ne? Egal was ich versprochen habe und gemacht habe. Also ich stand auch 18 Stunden hinterm Tresen in der Kneipe.
Ja.
Wer hat da eine Freude dran? Ja.
Kommt auf die Gäste an. ja.
Aber ich stehe eben einfach zu das, was ich sage. Und ich sage immer, sage ich heute noch, und das habe ich jahrelang gesagt, ich würde auch Toiletten putzen, wenn ich muss. Da habe ich kein Problem mit. Bin einfach auch ein Arbeitertyp, ja. Also stehe gerne an der Front, ja. War mir nie zu schade, auch einen LKW abzuladen.
Ja, heute noch.
Ja. Also habe ich vorher eben schon erzählt, ich habe dieses Jahr schon, glaube ich, öfter filetiert wie in den letzten 3 Jahre. Das macht aber nichts. Ja. Das ist für mich sogar eine sehr angenehme Situation, wenn ich draußen mit den Leuten machen kann und, ja, und helfen kann. Da bin ich in mein Element.
Ist so, ne?
Ja.
Du brauchst das. Du brauchst dieses.
Merke ich immer wieder, ja.
Ja. Ja. Aber es ist ja toll, wenn man beides vereinbaren kann. Zum einen als Unternehmer einen Laden strategisch auszurichten und so, aber auch mittendrin zu sein, mitzuwühlen und so. Das ist doch cool, dass man das auch dann und wann noch wirklich selber dann machen kann. Ne?
Ja, es ist auch so, dass das ist ja das, was ich sage, das kann man nicht lernen. Ja. Den Blick, den ich für den Fisch habe, auch ist auch so, ich gucke in eine geschlossene Kiste und so halbwegs und kann dir sofort sagen, ob dieser Fisch frisch ist, alt ist oder ob da irgendwas mit ist.
Ja.
Es ist sehr speziell, der Fisch. Ne? Also Fischgeschäft
ist
sehr speziell.
Ja.
Und deswegen verstehe ich manchmal auch, wenn zum Beispiel junge Leute sehr genervt von diesem Geschäft sind, ne? Auch meine Angestellte, so nach dem Motto, so kann das nicht immer gleich sein, so. Ist es nicht. Aber es ist auch dafür auch nie langweilig, ne? Finde ich.
Immer abwechslungsreich.
Ja.
Und ich habe ja, wie gesagt, die Leute vorher gefragt. Fleiß haben auch viele gesagt. Cristiano ist Wahnsinn. Der ist ganz früh da, der rührt mit, der so. Zuverlässigkeit, das war übrigens das häufigste Wort, was ich über dich gehört habe. Ja. Der Cristiano ist unfassbar zuverlässig. Wenn der sagt, das machen wir, brauchst du nie wieder nachfragen, du kannst dich blind drauf verlassen. Wo kommt das her?
Weiß ich gar nicht. Aber das
war
ich
das in der Familie bei euch? War das gesprochene Wort heilig? War das Verbindlichkeit?
Ja,
manchmal ist es ja auch so, es war genau so nicht zu Hause und man will es dann. Also wo kommt es her?
Nein, also bei uns zu Hause ging es schon gut ab. Also damit meine ich, also wenn Mama gesagt hat, aufessen, dann so ungefähr, dann müssen wir aufessen. Ja. Also meine Oma hat immer gesagt, man kann immer arm sein, wie man will, aber sauber und ehrlich kann man, das hat mit Geld nichts zu tun. Und Fleiß und so, das hat mit Geld nichts zu tun. Ne? Und ich weiß noch, wie das Haus von meiner Oma, was meine Oma da 50 Meter vom Strand mal gekauft hat in den 50er, 60er Jahre, das hat mal 15 D-Mark gekostet, umgerechnet. Das ganze Haus.
Okay.
15 D-Mark. Frage ich meinen Vater mal.
Einen Fischwagen waschen.
Ja, genau. und mein Papa sagt, ja, wir haben ja nur 1 Cent am Tag verdient.
1 Cent am Tag.
1 Cent. Ich gesagt, okay, jetzt verstehe ich, warum 15 Euro oder 15 D-Mark zurückzuzahlen. Ja. Man muss ja auch noch von den Cent leben.
Ja.
Ja. So schnell hat sich die Zeit verdreht, ja. Ich habe das Glück gehabt, dass ich das Haus kaufen dürfte.
Mhm.
Also schade, dass Oma nicht mehr da ist.
Ja.
Meine Oma habe ich über alles geliebt.
Ja.
Beide Omas.
Ja.
Die haben auch immer auf uns, also meine Oma mutterlicher Seite, das war auch meine Mutter, weil meine Mutter auch immer gearbeitet hatte.
Ja.
Und Oma kam immer von ihrer Fischtour als erstes nach Hause und die hat uns versorgt.
Ja.
Deswegen war sie auch unsere Mama so.
Mhm.
Als Oma gestorben ist, habe ich tatsächlich von den Erben das Haus gekauft in Portugal. Und da bin ich ganz stolz drauf.
Mhm.
Weil da bin ich ja geboren. Da bin ich ja.
Das war deine Heimat.
Ja, das ist ja. Wir haben teilweise, das ist so ein Reihenhaus hier in Deutschland, wie man das kennt, der noch eine kleine Wohnung hinten hat auf dem Hof.
Ja.
Und Oma hat das Haus vorne vermietet und wir mussten mit 4 Familien hinten in diese 50 Quadratmeter Wohnung leben.
Mhm.
4 Monate lang, bis die Leute im Sommer, die das Haus vermietet haben, wieder zurückgegangen sind.
Mhm.
Und wir durften dann wieder in den Haus einziehen. Aber wir haben, also in diese 50 Quadratmeter Wohnung waren 4 Schlafzimmer, kein Badezimmer, Es gab ein Plumpsklo draußen im Garten und du kamst rein, da war eine Küchenzeile und ein Tisch und drumherum ein 4-Schlafzimmer. Und da haben tatsächlich 8 Erwachsene und 4 Kinder drinnen gelebt.
Auf 50 Quadratmeter.
Auf 50 Quadratmeter.
Und ihr wart happy.
Ich sage immer, als wir alle noch so arm waren,
ja,
ich muss da immer dazu sagen, sagt meine Mutter immer, wir waren arm, aber wir haben nie gehungert. Ich sage immer, als wir noch alle in diesen kleinen Wohnungen gelebt haben, sage ich, haben wir uns alle verstanden. Seit wir alle unser eigenes Haus haben, ja, verstehen wir uns nicht. Und das finde ich eigentlich schade.
Ja.
Ich sage immer, das hat der Kapitalismus mit sich gebracht. Ja,
witzig.
Wenn man arm ist, hält man zusammen. Und wenn man reich ist, in Anführungsstrichen, braucht man die anderen nicht mehr. Das ist nicht unbedingt meine Einstellung. Ja. Ja. Ich respektiere jeden auf dieser Welt.
Ja. Aber durchaus ja, also ist ja philosophischer Ansatz, ne? Also das Thema, wenn viele wenig haben, wie im Kommunismus zum Beispiel, ne, gibt es ja auch die Theorie, dass die Leute dann glücklicher sind, als wenn sie hier in einer sehr kommerzialisierten Umgebung aufwachsen. Von daher, da könnte man ja lange drüber sprechen. Aber die Zeit rast ja in so einem Podcast. Zum Schluss vielleicht eine Frage. Du hast ja nur eine Prägung erlebt, wo du sagst, in einem großen familiären Umfeld aufgewachsen, dann der Kulturschock nach Deutschland zu kommen, ne? Was ja wirklich, glaube ich, ein gigantischer Kulturschock ist. Hier eine unglaubliche unternehmerische Leistung erbracht, wo man eigentlich nur von träumen kann und die allerwenigsten das wirklich schaffen. Wie definierst du denn mit all diesen Einflüssen, die du kennengelernt hast, für dich Glück?
Zufriedenheit.
Zufriedenheit
ist Glück. Zufriedenheit ist Glück, wenn man zufrieden ist. Weil wenn man nicht zufrieden ist, wird man nie glücklich sein.
Wann bist du zufrieden?
Wenn ich gesund bin. Ist tatsächlich so. Und das sage ich dir so, weil ich aus einer Familie komme und auch selber, was ja mein Werdegang gehört, dass ich mein Leben lang immer gearbeitet habe, immer sehr hart gearbeitet habe. Und mein Vater ist zur See gefahren, ja. Also mein Opa ist auf so ein Holzschiff zur See gefahren, ja. Meine andere Onkel sind zur See gefahren. Mein anderer, von meiner väterlicher Seite, der Opa, ist mit einem Ruderboot fischen gegangen, jede Nacht, ja. Und da finde ich ein bisschen unfair, wenn man sich über das Leben, was ich führe, sich beschwert. Ich finde, ich bin gesegnet vom Glück, dass ich so ein Leben habe, wie ich habe, obwohl ich mir selber, ich bin mein größter Störfaktor für mich selber, mache mir da oft Gedanken und zerbreche mir meinen Kopf über Dinge, die vielleicht kommen könnten, aber nicht da sind. Aber so war ich mein Leben lang.
Ja.
Und das hält mich am Leben, finde ich. Und ich weiß auch gar nicht, wie das anders gehen sollte bei mir.
Ja, aber ich glaube, dass man ist, wie man ist. Wir haben eben über die DNA eines Unternehmens gesprochen, die man nicht ändern kann. Und auch jeder Mensch hat in seiner Persönlichkeit bestimmte Verhaltensmuster, die einfach veranlagt sind und die ihn zu dem machen, was er ist. Und das darf man nicht ändern. Das kann man sich anschauen und kann sagen, ja, manchmal macht es mir das vielleicht schwer, aber am Ende ist das die Prägung für alles, was du bist und wie du wirken konntest. Und das ist ja wirklich, das kann ich dir an der Stelle auch sagen, ein ganz wunderbarer Mensch, weil du ein unfassbar gutes Herz hast. Das ist das, was man von ganz vielen Menschen hört. Du bist immer da für Menschen.
Ja, ja.
Total verlässlich.
Und wird einfach, oft enttäuscht auch, ne? Wenn man für viele da ist, wärst du auch mal im Arsch getreten oder enttäuscht. Aber ich lasse mich da nicht aus der Ruhe bringen, weil ich finde immer, weil du mich enttäuscht hast, muss ich jetzt nicht mit jedem anderen so umgehen.
Nein. Genau.
Und da fahre ich gut in mein Leben mit.
Ja. Ja, ich glaube, da kannst du wirklich jetzt schon stolz sein, wie vielen Menschen du was ermöglicht hast. Also einmal hast du Arbeit gegeben, das ist das eine, aber du warst auch, glaube ich, für viele Menschen im Leben an vielen Wendepunkten da und verlässlich da. Und das ist etwas, was dich auszeichnet, was die Menschen an dir schätzen. Auf all dem bist du noch ein grandioser Unternehmer und wie ich finde ja ein Mensch, den, wenn man ihn sieht, wo man immer gute Laune haben muss. Also ich weiß nicht, warum das bei dir so ist, wenn ich dich sehe, habe ich immer gute Laune. Ja. Weil einfach, du hast so eine positive Ausschau, so eine Packer-Mentalität, so explosives Bündel, wo man immer sagt, da geht was, ja, und das ist total, ja, spannend. Ja. Und ja, das macht dich einfach zu dem, was du bist.
Ja, da strenge ich mich nicht an, um so, nein, zu sein, das bin ich, und das ja, finde ich auch gut, dass ich für alles zu haben bin, ja, und kann mich nicht beschweren.
Nein. Und die Welt ist sehr dankbar, dass so jemand wie du die Welt bereicherst,
mit, Dankeschön, dem du wirkst. Dankeschön.
Ja, da sind wir auch schon am Ende. Ja. Ein schöneres Schlusswort gibt es, glaube ich, kaum. Danke, dass du das tust, was du tust. Danke, dass du das in diese Gruppe einbringst. Und bleib einfach der Mensch und Unternehmer, der du bist. Dann wirst du dir und vielen anderen weiterhin viel Freude bereiten. In diesem Sinne.
Danke für diesen Podcast.
Ja, das war's wieder. Ein Podcast der Folge Mittelständisch. Heute mit Cristiano Castro, Inhaber und Geschäftsführer von Castro Seafood. Und ich glaube, wir durften heute viel lernen, was es braucht, um ein erfolgreiches Leben und Unternehmerleben zu führen. Nämlich Mut, Authentizität, der zu sein, der man ist. Und bei allem niemals aufzugeben, sich all dem zu stellen und ja, das anzunehmen, was das Leben gerade bringt. Und von daher freuen wir uns auf die nächsten Folgen, wo wir weitere tolle Unternehmerinnen und Unternehmer hier begrüßen dürfen. Vielen Dank.